Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Ja, herzlich willkommen im neuen Jahr 2024. Mit Margrethe II. Aus Dänemark tritt die letzte Königin in Europa vom Thron. Die morgige Ausgabe der Taz titelt Königin kippen Kostüme. Und auch die Welt zeigt sie rauchend unter der Überschrift Aufhören, wenn's am schönsten ist. Wir würdigen Margrethe gleich als Übersetzerin von Simone de Beauvoir, als Illustratorin von Herr der Ringe und als leidenschaftliche Briefmarkengestalterin. Außerdem fragen wir nach der Wirkung von Peach Fuzz. Dieser weiche und samtige Pfirsichflaum ist die Pantone-Farbe des Jahres 24. Und wir beginnen eine neue Reihe über Kantinen mit Charakter. In Kopenhagen gab es heute wohl nur dieses eine Thema, denn in ihrer Neujahrsansprache hat die dänische Königin Margrethe II. Überraschend ihren Rücktritt angekündigt.
Ich habe entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Am 14. Januar 2024, 52 Jahre nachdem ich die Nachfolge meines geliebten Vaters angetreten habe, werde ich als Königin von Dänemark zurücktreten. Ich überlasse den Thron meinem Sohn Kronprinz Frederik.
Die dänische Königin Margrethe II. Nach dem Tod von Queen Elizabeth ist sie die dienstälteste Monarchin Europas, die letzte Frau auf einem Thron. Unser Kollege Nikolaus Bernau ist durch und durch Skandinavien-Fan und interessiert sich speziell für die kulturelle Rolle von Monarchien. Hallo, guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Warum ist diese Zepterübergabe eine kulturhistorische Zäsur?
Naja, nicht nur deswegen, weil sie seit 52 Jahren Monarchin war, sondern sie ist eben auch deswegen so bekannt und übrigens auch in Dänemark, das ist ein zentraler Grund, so beliebt gewesen oder immer noch beliebt, weil sie sehr öffentlich und sehr ambitioniert kulturell und als Künstlerin aufgetreten ist. Also von Gemälden angefangen, die sie reichlich präsentiert hat, und zwar schon seit vielen Jahrzehnten, zuerst anonym und dann auch öffentlich, oder eben Buchillustrationen zur Ausgabe der Herr der Ringe, damals noch unter dem Pseudonym Inga Hilde Gratmer, oder als Briefmarkengestalterin. Das sind sehr lustige, ganz kleine Kunstwerke, die sie zum Beispiel für Grönland gestaltet hat, das ja ein Teil ihres Königreichs ist, respektive genauer gesagt, sie ist auch Königin von Grönland, oder von Filmkulissen für Kirchentextilien, wie beispielsweise den neuen Altarbehang für die Schlosskirche in Wittenberg. Es sind überhaupt viele Ausstattungskunstwerke aus ihrem Atelier herausgekommen und als Übersetzerin. Sie hatten das ja vorhin selbst schon gesagt. Und ja, das ist schon eine sehr spannende Angelegenheit, weil zwar immer wieder gesagt wird, ja, dieser Erfolg, und der Erfolg ist zweifellos, hat etwas mit ihrem sozialen und ihrem politischen Status zu tun gehabt, aber sie hat eben ganz viele Einreichungen in Wettbewerbe gemacht und auch anonym gemacht. Wir können also davon ausgehen, es gibt ihrem Atelier auch eine Menge Ablehnungen zu bewundern, die wir niemals sehen werden voraussichtlich, so wie das bei vielen Künstlern der Fall ist, die ihre Ablehnungen ja zurückhalten. Aber sie hat eben auch anonym Erfolg gehabt und das ist schon bemerkenswert.
Ja, Simone de Beauvoir zu übersetzen ist ja irgendwie auch ein Statement. War das für eine Königin nicht ganz schön heikel, sich so zu zeigen? Also kulturelle und künstlerische Tätigkeiten sind ja oft auch eine gesellschaftliche Positionierung.
Das ist überaus heikel. Genau deswegen dürfen das eigentlich Monarchen, zumindest in modernen Monarchien, eigentlich überhaupt gar nicht. Nämlich eine gesellschaftliche Position zu beziehen, also damit auch automatisch auszudrücken, was finden sie richtig und was finden sie falsch. Es sei denn, und das ist die große Ausnahme, dass sie eine Position vertreten, die in der breiten Gesellschaft so und so vertreten wird und die sie sozusagen als Inszenierung des allgemeinen Willens und der allgemeinen Überzeugungen darstellen können. Also die Pferdeleidenschaft beispielsweise von Königin Elisabeth II., das ist eben in Großbritannien auch eine ganz breite Leidenschaft. Das ist nichts Besonderes gewesen, egal wie teuer das jetzt war. Und die Kunstwerke und das Kunstinteresse von Margarete II. Ist eben niemals gesellschaftskritisch gewesen oder in irgendeiner Form negativ zur aktuellen Gesellschaft gewesen, weder in den Formen noch in den Aussagen. Sie hat sich immer in einem Rahmen bewegt oder bewegt sich ja immer noch in dem Rahmen dessen, was gesellschaftlich akzeptiert ist. Also das ist eine durchaus ein bisschen abstrakt angehauchte Kunst, die in den Farben aber sehr milde ist meistens, die etwas surrealistisch sein kann, ein bisschen Abstraktion hat, aber niemals wirklich antinaturalistisch ist. Da findet man ganz viel Anlehnungen an die Popart der 1970er, also ihre Jugendzeit, aber auch an die Nationalromantik der Zeit um 1900, und zwar eben interessanterweise nicht die völkische Richtung, sondern die eher jugendstilige Richtung. Und genauso sind auch die Kunstwerke, die sie in Auftrag gegeben hat. Beispielsweise die inzwischen wirklich berühmte und auch ganz tolle Gobelin-Serie von Björn Nørgaard, die im Schloss Christiansborg hängt, die 2000 gestiftet wurde von ihrem, aus einem Unternehmergeschenk von, ich glaube, 13 Millionen Kronen waren das. Und er hat eben in 11 großen Gobelins, die sehr jugendstilig aussehen, die Geschichte Dänemarks dargestellt. Also auch dort ist so, ich bin die Vertreterin der allgemeinen Überzeugung von dem, was ist schön und was ist modern.
Ja, aber ist diese kulturelle Präsenz der Monarchie eine dänische Besonderheit?
Also in Skandinavien ist sie zumindest nicht so wahnsinnig ungewöhnlich, sagen wir mal so. Also das Haus Windsor in Großbritannien hat sich meines Wissens nur sehr wenig hervorgetan seit den Zeiten von Prinzgemahl Albert unter kulturellen Gesichtspunkten. Aber in Skandinavien ist das gar nicht so selten. Das gab es schon um 1900 mit Prinz Eugen Bernadotte, also dem schwedischen Prinzen, der als ein Teil der internationalen Maleravantgarde galt und hoch angesehen war. Oder der schwedische König Gustav VI. Adolf war zum Beispiel ein bedeutender Altertumsforscher und Archäologe. Und Margaretes Kunst entspricht natürlich einerseits durchaus einer ganz traditionellen Rollenzuschreibung. Also Frauen sind eben zuständig für das Sensible, für das Weiche, für Textilien, für die Kunst. Sie hat interessanterweise keine Skulpturen gemacht oder zumindest kennen wir keine Skulpturen von ihr, sondern eher kleinformatige Sachen oder eher weiche Kunst, wenn man so will. Das andere ist aber, das ist auch wirklich ein Teil der dänischen Moderne geworden, die ja eben nicht so radikal doktrinär ist, wie es gerade die deutsche Moderne oft gewesen ist, sondern die viel weicher ist und viel sensibler. Und da ist sie wirklich aufgetreten, auch als die Vertreterin, ja, wieder einer gesamtgesellschaftlichen Stimmung. Und nur das ist überhaupt für Monarchen heute noch möglich, wenn sie ein eigenes Statement machen wollen, dass sie sich hinstellen und sagen, ich bin der Vertreter dessen, was die Gesamtgesellschaft will.
Und das hat sie sehr modern gemacht, fast immer mit der Zigarette in der Hand. Jedenfalls wird sie jetzt auf allen Fotos mit Zigarette gezeigt. Nikolaus Bernau über die kunstaffine Raucherin und Mutter der Nation, Königin Margarete II., dankt ab. Vielen Dank.
Es war eine große Freude.
Zum neuen Jahr gehört auch eine neue Farbe des Jahres. Immer im Dezember veröffentlicht das amerikanische Pantone Color Institute seine Prognose für Farbtrends, also verschiedene Töne, die die Mode, das Make-up und das Design der kommenden Monate prägen. Die diesmal angekündigte Farbe Color of the Year klingt ja kuschelig und irgendwie lecker. Sie heißt Peach Fuzz, könnte man übersetzen mit Pfirsich Pflaum. Als sollten wir 2024 weich gestimmt werden. Axel Büther ist Farbforscher an der Uni Wuppertal. Genauer beschrieben ist er Medienwissenschaftler, Wahrnehmungspsychologe und Architekt mit den Forschungsschwerpunkten Farbe, Licht und Raum. Ich habe ihn vor der Sendung erreicht. Guten Abend, Herr Büther.
Ja, guten Abend.
Peach Fuzz. Mit welchen Wörtern und Assoziationen lässt sich diese Farbe aufladen?
Das Institut selber sagt ja samtig, weich, Pfirsichton. Ich würde eher sagen, es hat sehr viel von einem Hautton in einem wunderbaren Abendlicht. Vielleicht so ein Gold, ja, gelbes Licht, so Sunset. Und da muss man sich vorstellen, menschliche Haut. Und dann kriegt das so einen goldigen Schimmer, so einen Pfirsichschimmer. Und das ist doch sehr weich, sehr sanft und sehr sinnlich auch vom Farbton.
Als das Pantone Color Institute die neue Farbe des Jahres gesucht hat, da gab es folgende Überlegung, ich zitiere, es sollte eine Farbe sein, die warm und einladend ist, das bestätigen Sie ja, die eine Botschaft des Mitgefühls und der Empathie vermittelt, eine, die pflegt, deren gemütliche Sensibilität die Menschen zusammenbringt und ein Gefühl der Taktilität hervorruft. Ja, also das klingt ja schon so, als sollten wir in Zeiten von Krisen und Kriegen uns zumindest farblich rundum warm und weich gebettet fühlen, geschützt. Sie sprechen von Hauttönen, die Sie damit assoziieren. Mich hat es beinahe auch an Bilder von Embryos im Mutterleib erinnert. Also auch dieses, sowohl die Farbe, aber eben auch dieses Geschützte. Was ist Ihre Deutung mit Blick auf den Zusammenhang unserer Realität, was ich sage, der Gegenpart zu Krisen und Kriegen?
Ja, genau. Es gibt ja tatsächlich diesen Gegenpart, dass wir uns selbst was Gutes tun wollen. Eigentlich seit Corona ist das ganz, ganz stark. Also, dass Menschen anfangen, ihre Innenräume zu renovieren, sich irgendwie neue Farben zuzulegen, Möbel und so weiter zu kaufen. Das war ja ein richtiger Trend. Und dann kann man sagen, es hat natürlich diese Ökofarben, Biofarben. Es soll nachhaltig aussehen. Ob es immer so ist, ist die zweite Frage. Aber man möchte es sanft und freundlich, also so eine Art von Gegenwelt zu dann doch recht garstig empfundenen Nachrichten, die dann jeden Tag so auf uns einprasseln.
Wenn Sie bestimmen dürften, Herr Büther, was wäre Ihre Farbe des Jahres?
Ja, wir gestalten ja auch viel mit Farben und untersuchen und erforschen dann die Wirkungen. Wir haben also sehr viele Krankenhäuser tatsächlich mit Farben ausgestattet, also von Weiß jetzt auf Farben. Und das sind jetzt so Farben, die Color of the Year kommt so aus der Reihe der Farben, die wir immer gerne für Neugeborenenstationen verwenden. Also man kann sich das so ganz, ganz vorstellen, so ein sanftes, warmes Licht und dann so pudrige, hautige Töne. Und da fühlen sich Menschen eigentlich wirklich wohl. Und da ist so dieses auf die Welt kommen, dieses so ungeschützt sein, das kommt da auch wirklich gut an. Und wenn wir das dann rausnehmen, ist ja auch immer ganz interessant, was passiert eigentlich, wenn man so eine Farbe einfach rausnimmt, irgendwie jetzt im Winter zum Beispiel tragen würde, dann merkt man, es ist schon so ein Hingucker. Also man guckt hin, Menschen bemerken diese Farbe, also sie fällt sehr stark auf, so zwischen diesen ganzen schwarzen, grauen und dunkelblauen oder dunkel gefärbten Outfits der Menschen im Winter. Und es hat was Verletzliches, aber auch was Fröhliches. Also man kann so ein bisschen gegen diese Dunkelheit oder gegen diese schlechte Stimmung damit ankommen und das kann eine Farbe tatsächlich, also sie kann uns so ein Lächeln aufs Gesicht zaubern.
Was lässt sich denn allgemein über die gesellschaftliche Bedeutung bestimmter Farben sagen? Also klar, in der Politik sind Farben wichtig, schwarz, rot, gelb, grün, blau, auch braun. Welche Rolle spielen die Farben in der politischen Welt?
Ja, dadurch, dass Farben natürlich sehr stark unsere Räume prägen, also sowohl die Architektur, die Städte, die Landschaften, aber auch die Kleidung der Menschen, kann man die natürlich dann auch wieder zurückführen auf das, was in bestimmten Dekaden passiert ist. Das heißt, Farben so der 20er, 30er, 40er und so weiter. Also in jeder Dekade gibt es so ganz typische Farben. Man sieht irgendwie auch die Farben im Krieg, die natürlich dann langsam verblassen. Es wird gräulicher und diese Fröhlichkeit irgendwie zieht sich total zurück aus der Umwelt und dann kommt es nach dem Krieg so in den 50s zu so einem ersten Farbenboom, der dann nochmal in den 70er Jahren total getoppt wird von so einem richtigen Farbflash. Und wenn man das über die Jahrzehnte anguckt, merkt man eigentlich ganz schön, dass wir uns immer weiter entfärben. Also wir kommen jetzt in so Dekaden, die eigentlich immer so silberschwärzlich, gräulich werden. Also Menschen haben nicht mehr so Mut zur Farbe, wenn höchstens noch ein Beige. Und dann kann man sich diese Color of the Year, dieses Peach-Fass, könnte man sich ja auch ein bisschen wie so ein Beige vorstellen, was aber etwas wärmer ist, etwas sinnlicher ist und so ein bisschen mehr auf andere Menschen zugeht. Also es traut sich etwas mehr, ist für mich auch eher eine Akzentfarbe, also nichts für den ganzen Wohnraum oder das ganze Outfit, den ganzen Anzug, sondern eher eine Bluse, ein Hemd irgendwie oder ein Accessoire oder vielleicht eine Wand irgendwie zu Hause oder so ein paar Stühle irgendwie. Also es ist eher eine Akzentfarbe, aber keine Grundfarbe.
Also das klingt ja fast so, als würden Sie werben für die Farbe des Jahres. Gab es denn schon mal eine Farbe des Jahres, wo Sie dachten, geht gar nicht?
Es ist natürlich so, dass diese Farben des Jahres, muss man wissen, auch von dem Pantone-Institut natürlich ein Marketinginstrument sind. Also das sind jetzt Farben, die nicht für das Jahr stehen, wo man geguckt hat, welche Farbe wird am meisten verwendet und die ist dann die Farbe des Jahres, so wie das Wort des Jahres. Sondern das ist eine Farbe, wo man aus dem, was man alles jetzt so weiß über das Jahr, also man weiß, die Hauttöne gehen gut, Nudtöne nennen wir das in der Farbpsychologie. Dann haben wir diese Sandfarben, die lehmigen Töne gehen ganz gut, also diese ganzen Naturtöne und dann versucht man natürlich für das nächste Jahr auch eine prägnante Farbe zu finden. Also diese eine Farbe, die quasi das alles nochmal umfasst. Und das ist dann tatsächlich jetzt dieses Peach geworden. Damit kann ich durchaus mitgehen. Man hatte in den letzten Jahren, hatte man auch mal so Violett oder Rosa und Hellblau. Und da musste man sagen, das war jetzt doch weniger stark auch verbreitet. Also insofern ist es auch immer so ein bisschen eine Hoffnung natürlich auch, dass das dann aufgenommen wird, dass sich das dann multipliziert, wenn so eine Farbe gekürt wird. Aber so ganz genau wissen wir das natürlich erst am Ende des nächsten Jahres.
Sie haben mal gesagt, Braun möchte eigentlich niemand als Lieblingsfarbe haben und Rot sei Tabu fürs Büro. Warum?
Ja, ist ganz interessant, tatsächlich, nach was für Kriterien wir uns Farben aussuchen. Wir müssen wissen, dass so über 99% der Farbentscheidungen, die wir tagtäglich treffen, unbewusst getroffen werden. Also wenn wir morgens vorm Kleiderschrank stehen, dann ist es nur, wenn wir jetzt einen wirklichen Anlass haben, eine Hochzeit oder eine Party, dass man dann irgendwie alle seine Kleidung durchguckt und sagt, naja, wie will ich denn wirken auf andere Menschen? Aber tatsächlich tun wir das eigentlich jeden Tag. Also jeden Tag treffen wir verschiedene Entscheidungen. Und es hat viel mit Stimmung zu tun, also wie wir uns an dem Tag fühlen. Und das was anderes als Lieblingsfarben. Also jeder Mensch hat tatsächlich bestimmte Farben im Schrank, die viel mit seiner Persönlichkeit zu tun haben. Und die Lieblingsfarbe ist eigentlich eher, was jemand sagt, wenn er gefragt wird. Also so etwa, wie möchtest du sein? Und dann kommt dann meistens raus, ja, ich bin weltoffen und ich bin ein netter Mensch und ich bin ehrlich. Und wenn man diese ganzen Attribute nimmt, da kommt dann Blau raus. Also das ist die Farbe, die tatsächlich auch die meisten Menschen der Welt als ihre Lieblingsfarbe angeben, vielleicht auch noch Weiß. Und ganz am unteren Ende der Beliebtheitsskala stehen immer so Grau und Braun. Und das sind aber die Farben, die wir ganz, ganz viel zu Hause haben. Also jeder hat ganz viel braune Farben, Holz als Möbel, Gewürzfarben, Schokolade. Irgendwie ist es, gibt ganz, ganz viele tolle Assoziationen zu Braun, aber um Gottes Willen, keiner möchte irgendwie für spießig gehalten werden oder für rückschrittlich oder sogar noch für rechtsradikal. Und deshalb ist die Farbe tatsächlich, wenn man so direkt nach Lieblingsfarbe fragt, eigentlich wird die nie genannt.
Was antworten Sie denn?
Ja, bei mir ist es so, dass ich tatsächlich, umso länger ich mit Farben zu tun habe, umso stärker tendiere ich jetzt als Mann auch zu den sogenannten femininen Farben, die eigentlich gar keine femininen Farben sind, also rosa, violett, orange, gelb, sondern ich mag die ganz gerne, kombiniere die gerne mit einem Anzug, also mit einem dunkelblauen Anzug, der ja eigentlich recht konservativ ist, oder grau, und dann so eine schöne, fröhliche, weiche, sinnliche Farbe. Das könnte auch das Peach Fuzz sein, vielleicht fürs nächste Jahr. Und dann merkt man, dann wirkt man eher so smarter als Mann. Ja, für Frauen ist das eher so, dass die in die andere Richtung gehen. Also da hat sich in den letzten Jahren, ja, Jahrzehnten eigentlich auch, haben sich diese klassischen Männerfarben, die auch keine Männerfarben sind, sondern eher für Attribute stehen, so wie durchsetzungsfähig, autoritär, so schwarz oder grau oder marineblau. Und das, ja, hat sich in die Welt der Frauenkleiderschränke bewegt oder auch der Interiors. Und ich hoffe, in die Welt der Männerkleiderschränke bewegen sich jetzt eigentlich mehr diese sinnlichen Farben, die so für Offenheit, für Toleranz oder auch für Zuhören stehen. Und das merkt man schon. Also die Trends sind schon da, gerade bei jungen Leuten oder Leuten im mittleren Alter ändert sich tatsächlich das Rollenklischee, das Rollenverhalten. Und ich hoffe, dass das auch in den nächsten Jahren so weitergeht.
Peach Fuzz, also keine Farbe nur zum Einkuscheln und Cocktail mixen, wobei sie dazu, finde ich, auch sehr gut passt, dieser Pfirsichflaum. Axel Büter ist Farbforscher an der Uni Wuppertal. Mit ihm sprach ich über die Farbe des Jahres 2024, Peach Fuzz. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Büter.
Keine Ursache.
Zu den guten Vorsätzen im neuen Jahr gehört bei vielen, sich besser zu ernähren und auf entspannende Pausen im Alltag zu achten. Doch wo und wie kriegt man es während der Arbeitszeit hin? Zum Beispiel beim Besuch einer gut geführten und gut gestalteten Kantine. Oft sind das allerdings nicht die schönsten Orte. Das Essen soll günstig sein, ist aber häufig nur mittelmäßig. Die Räume sind eher zweckmäßig, um nicht zu sagen steril und ohne Atmosphäre. Eigentlich schade, denn Kantinen sind wichtige Orte des Austauschs, der Gemeinschaft. Hier werden Ideen ausgeheckt, Verabredungen getroffen. Mal werden Vorgesetzte überzeugt und die eine oder andere Liebesgeschichte hat auch in der Kantine begonnen. Zum Jahresbeginn haben wir uns deshalb eine Reihe überlegt, in der wir Kantinen vorstellen, in die man gerne geht. Kantinen mit Charakter. Zum Auftakt bin ich mit Burkhard Schmidt verabredet. Er ist Chefredakteur und Herausgeber des Fachmagazins GV Praxis. Guten Abend, Herr Schmidt.
Ja, schon guten Abend.
GV Praxis. GV steht für Großverpflegung. Ja. Seit Jahren versucht man, das Wort Kantine wohl zu ersetzen durch Betriebsgastronomie. Klingt auch nicht wirklich einladender. Warum haben Kantinen eigentlich so einen schlechten Ruf?
Eigentlich liegt es daran, dass sie immer von den jeweiligen Auftraggebern oder Arbeitgebern subventioniert werden. Und da gibt es gute und weniger gute, je nachdem, wie die Subventionen fließen. Also am Ende ist es immer auch eine Frage der Wertigkeit im Unternehmen, ob das wichtig ist oder ob es weniger wichtig ist. Und wir wissen alle, gute Lebensmittel kosten Geld. Und wenn das nur als Kostenfaktor gesehen wird, dann geht es sicherlich immer billiger. Und außerdem kommt hinzu, dass man ja jeden Tag in das gleiche, in Anführungszeichen, Lokal geht. Also da kommt auch sicherlich der ein oder andere Frust dazu. Man muss von 16 bis 66 allen gerecht werden. Also da kommen eine ganze Menge neuer Faktoren noch hinzu, die am Ende die Kantine nicht immer so sexy machen, wie man es gerne hätte.
Es ist also schon auch eine Frage der Wertschätzung der Mitarbeitenden, wenn ein Unternehmen in die Pausengestaltung der Beschäftigten investiert. Im Vergleich jetzt zur herkömmlichen Gastronomie oder Hotellerie, die ja auf Umsatz und Gewinn angelegt ist, ist die Kantine ja auch ein sozialer Raum. Was könnte der im besten Fall bieten?
Also da könnte es sicherlich bieten, dass es einen Marktplatz gibt, wo man gerne sich aufhält, der unterschiedliche Angebote hat, die mehr und mehr von vegetarisch und veganen Angeboten bestimmt sind. Und er wird sicherlich auch an der Aufenthaltsqualität bieten müssen. Früher waren Kantinen sehr funktional. Das hat sich mittlerweile deutlich geändert. Sie waren eigentlich nur für 12 bis 14 Uhr ausgerichtet. Und heute sind sie mehr und mehr auch so eine Art Coworking Station. Und man merkt einfach, dass das Ganze fließender wird. Und damit die Aufenthalte auch länger werden, weil man vielleicht auch das ein oder andere Meeting in einer gemütlicheren Atmosphäre gerne dort abhält.
Aufenthaltsqualität sprechen Sie an. Welche Rolle spielt dabei die Architektur? Also vielleicht haben Sie auch Beispiele. Kann sie zum Besuch der Kantine geradezu einladen, weil das ein Ort ist, an dem man sich gern aufhält, vielleicht im Sommer draußen sitzen kann, ein bisschen Erholung mitnimmt?
Ja, absolut. Also die neuen Formen der Kantinen, die haben die Eigenschaft, dass man unterschiedliche Gastraumzonen hat, dass man unterschiedliche Sitzecken hat, dass auch kleine Meetings dort gerne abgehalten werden. Also die sind mehr und mehr Übergang von Büro zur Restauration und sie zeigen, wie wichtig doch dieser Marktplatz für das Unternehmen ist. Sie haben eine gewisse Lockerheit, sie sind ein Platz, wo man sich gerne trifft. Und das macht eigentlich die Kantine heute, die neue Form der Kantine, so interessant, dass man erkannt hat, dass diese Angebote, das ist ja ein soziales Angebot, dass die immer wertvoller werden, je mehr wir von dem Homeoffice reden, in dem ja viele Unternehmen auch gerne wieder die Mitarbeiter bei sich hätten, wird plötzlich die Kantine und das Angebot zu einem ganz wesentlichen Ankerplatz. Wie gesagt, wir haben viele, viele Beispiele.
Nennen Sie ruhig mal ein paar.
In eine andere Richtung gehen. Ja, also mir fällt zum Beispiel spontan an, das Unternehmen in München Brain Lab, die zum Beispiel auch große einladende Gastronomiezonen haben, wo sie auch Wert darauf legen, dass ausländische Besucher dort in das Restaurant kommen, um sich mit den Mitarbeitern zu unterhalten, um einfach auch ein Stück der Unternehmenskultur kennenzulernen. Adidas ist ein schönes Beispiel, wo man internationale Mitarbeitende hat, wo sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass auch die bestimmten Rezepturen und die besonderen Marken dann auch auf dem Speiseplan auch deutlich werden. Trivago in Köln war, weiß nicht, ob sie im Moment noch diese große Auswahl haben, aber ganz unterschiedliche Gastronomieangebote, also fast schon wie so ein Food Court mit Asia und Italien und Indisch. Also da gibt es sehr viele verschiedene Stationen. Aktuell Beiersdorf Campus in Hamburg, ganz neu gebaut, wo es auch um neue Arbeitsformen geht, die ineinander fließen zu dieser Gastronomie. Und da gibt es natürlich auch die Kaffeebar und Springer in Berlin, die sogar eine Rooftop-Bar auf dem Dach haben, wo man sich nach Feierabend trifft. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Entwicklungen im positiven Sinne, die eigentlich alle die Aufgabe haben, die Mitarbeiter in Anführungszeichen wieder anzulocken, damit es ihnen eben gut geht und damit sie kommunikativ sich miteinander vernetzen. Und da ist Essen und Trinken immer ganz wichtig.
Und dass sie natürlich dann auch effektiver arbeiten. Also so ganz zweckfrei ist das natürlich auch nicht, was die vor allem großen Player, die Sie genannt haben, da so auf die Beine stellen. Betrieb ist nicht gleich Betrieb. Vermutlich sieht man einer Kantine auch an, ob es sich um einen Medienkonzern, ein Start-up oder einen echten Produktionsbetrieb für Autos oder Baumaschinen handelt, oder?
Naja, das ist eben auch damit begründet, dass viele, die in der Produktion arbeiten, vielleicht am Band arbeiten, auch eine ganz enge Taktung haben, sodass die nicht sich da erstmal 30 Minuten aufhalten können, um zu gucken, was es Leckeres gibt, sondern da ist eine ganz andere Zeitachse dahinter und man muss dann gucken, dass die Wege nicht zu lange sind und dass das Ganze natürlich auch entsprechend noch in den Zeitablauf passt. Das ist ein Thema. In den Produktionsbetrieben ist sicherlich auch eine andere Angebotsvielfalt notwendig. Da werden sicherlich noch größere Portionen verlangt als in dem White-Color-Bereich. Naja, das sind diejenigen, die eben nur noch mit Angestellten da sein, an Schreibtischen arbeiten. Und der Anteil der Produktionsmitarbeiter, der ist ja generell in Deutschland sehr rückläufig. Von daher gesehen wird sich sicherlich danach auch das Angebot richten und die Form der Kantine.
Haben Sie eigentlich eine Lieblingskantine?
Ich könnte mir zum Beispiel Olympus in Hamburg gut vorstellen, die eigentlich auch ein tolles Ambiente haben, die besondere Ecken haben, wo man sich austauschen kann, wo man sich wirklich wie in einem Restaurant fühlt und wo es einfach eine gute Atmosphäre ist. Das sind neue Konzepte, die mittlerweile auch für die Unternehmen immer wichtiger werden, weil sie natürlich um die Attraktivität als Arbeitgeber buhlen. Und ein schönes Beispiel ist sicherlich Silicon Valley, Kalifornien, wo die großen Tech-Unternehmen sicher fast schon überbieten, dass es den Mitarbeitern gut geht, mit allen möglichen Formen, natürlich meistens auch noch kostenlos. Also das zeigt schon die Bedeutung, die Essen und Trinken und das Ganze drumherum heute haben.
Also es geht gar nicht mehr unbedingt darum, eine Auszeit von der Arbeit zu nehmen, sondern in einem angenehmen Ambiente Arbeit und Vergnügen oder einfach auch notwendige Ernährung zu kombinieren, ja?
Ja, Arbeit soll Spaß machen. Man möchte ja gerne zu seinem Arbeitgeber gehen. Und da gehört auch dazu, dass diese soziale Errungenschaft modern daherkommt und dass sie zeitgemäß ist und dass sie eben auch einen Teil dessen, was wir in der üblichen Gastronomie kennen, auch aufnimmt. Sie ist vielleicht so ein bisschen das Wohnzimmer im Unternehmen, wo man sich gerne aufhält.
Kantinen mit Charakter. Zum Auftakt unserer neuen Fazitreihe hat Burkhard Schmidt das soziale, auch das ästhetische Potenzial der Kantine vermessen. Er ist Chefredakteur und Herausgeber des Fachmagazins GV Praxis. Danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Schmidt.
Sehr gerne.
Und ab morgen besuchen wir dann eine ganze Reihe von Kantinen hier in Fazit. Morgen die Mensa der Universität Saarbrücken.
Für drei Städte hat das Jahr als europäische Kulturhauptstadt begonnen. Das sind Bodø in Norwegen, Tartu in Estland und Bad Ischl im österreichischen Salzkammergut. Die Auszeichnungen sind mit EU-Zuschüssen verbunden. In den drei Orten sind zahlreiche Projekte geplant. Bad Ischl zieht 22 umliegende Gemeinden in sein Programm mit ein. Tartu will mit über 1000 Veranstaltungen auch außerhalb Estlands sichtbarer werden. Bodø ist die erste europäische Kulturhauptstadt nördlich des Polarkreises. Dort soll das indigene Volk der Samen im Rahmen eines nachhaltigen Kulturfestivals im Mittelpunkt stehen. Seit einigen Tagen ziehen in Deutschland wieder traditionell Sternsinger von Haus zu Haus und sammeln Spenden. Diesmal lautet das Motto »Gemeinsam für unsere Erde in Amazonien und weltweit«. Im Fokus steht die Amazonasregion, wo Brandrodung, Abholzung und Ausbeutung von Ressourcen die Lebensgrundlage der Bevölkerung zerstören. Beim Sternsingen war es früher üblich, dass einer der Könige schwarz geschminkt war. Das Kindermissionswerk Die Sternsinger rät mittlerweile davon ab. Durch das Schminken würden rassistische Stereotype und Klischees reproduziert und verstärkt. Kulturstaatsministerin Roth ist dafür, dass sich der Bund bei Reformen der Wagner-Festspiele in Bayreuth stärker einsetzt. Man könne mehr Mitverantwortung übernehmen, zusammen mit Bayern, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presseagentur. Bisher werden die Festspiele zu 13% von der Stadt Bayreuth getragen, sowie jeweils 29% von Bund, Land und der privaten Gesellschaft der Freunde von Bayreuth. Der Verein hatte angesichts sinkender Spenden angekündigt, seine Zahlungen um 1 Million Euro zu kürzen. Wichtig sei, dass sich Bayreuth mit einer Strukturreform erneuert, erklärte Roth. Festspielleiterin Wagner bräuchte mehr Unterstützung, um für eine Öffnung zu sorgen und mit neuen Formaten ein noch breiteres Publikum anzusprechen. Die mexikanische Schauspielerin Anna Ofelia Murguia ist Silvester im Alter von 90 Jahren gestorben. Das berichten mehrere mexikanische Medien sowie die BBC. Murguia galt als eine der letzten lebenden Vertreterinnen der goldenen Ära des mexikanischen Kinos Mitte des letzten Jahrhunderts. Sie wurde 5-mal für den Ariel Award als beste Schauspielerin nominiert, ohne ihn zu gewinnen. 3-mal gewann sie allerdings in der Kategorie Beste Nebendarstellerin. Anna Ofelia Morguia wirkte in über 70 Kino- und TV-Produktionen mit und arbeitete mit namhaften mexikanischen Regisseuren zusammen. Der südafrikanische Fotojournalist Peter Magubane ist tot. Er starb heute im Alter von 91 Jahren, gab seine Familie bekannt. Magubane dokumentierte jahrzehntelang die Gewalt des rassistischen Apartheid-Regimes und insbesondere den Schüleraufstand in Soweto 1976. Nach der Freilassung des Anti-Apartheid-Kämpfers Nelson Mandela im Jahr 1990 wurde Magubane sein offizieller Fotograf, bis dieser zum ersten schwarzen Präsidenten gewählt wurde.
Großbritannien hat an Theatern schon längst Klimaschutzstandards eingeführt. Deutschland hinkt da noch ein bisschen hinterher. Doch als im letzten Winter die Energie knapp und teuer wurde, da haben auch viele deutsche Bühnen ernsthaft angefangen, LED-Leuchten einzubauen, Heizungen umzurüsten, Räume zu dämmen, Papierflyer zu reduzieren und vieles mehr, gefördert von der Kulturstiftung des Bundes mit dem sogenannten Fonds Zero. Den Zuschlag für die erste klimaneutrale Theaterinszenierung, den hat das Schauspielhaus Düsseldorf bekommen. Peer Gynt von Henrik Ibsen hat da am 12. Januar in der Regie von Bernadette Sonnenbichler Premiere. Und Dorothea Markus hat vorab nachgefragt, ob und wie klimaneutrale Kunst in Deutschland neue Standards setzen könnte.
Asch, Nebel, Staub und Ruß, Stoff genug, um etwas Großes zu bauen.
Ich danke dir. So, wie lange noch?
Guten Morgen. Ein bisschen Ruhe bitte für den Soundcheck.
Soundcheck im Düsseldorfer Schauspielhaus. Ein recyceltes Stahlgerüst steht auf der Drehbühne. Dahinter leuchtet ein Regenbogen, vorher eingesetzt am Thalia-Theater Hamburg. Über der Szene schwebt ein Minihaus, dessen Bretter zuvor in Düsseldorf in Figaros Hochzeit oder Der tolle Tag zu sehen waren.
Glauben Sie, in Zeiten wie diesen möchte man seinen wertvollen Brennstoff für dilettantisches Geschmeiß verschwenden?
Knapp 2 Wochen sind es noch zur Premiere von Peer Gynt. In der Regie von Bernadette Sonnenbichler wird Ibsens Sinnsucher und Selbstbespiegler gleich von 7 Schauspielern gespielt. Facetten seines ziemlich narzisstischen Ichs. Allerdings nicht in allen Punkten, denn Brennstoff soll eben gerade nicht verschwendet werden in dieser ersten klimaneutralen Schauspielinszenierung Deutschlands. Zu 90% besteht das Bühnenbild aus recycelten Elementen, sind die Kostüme Upcyclings aus dem Fundus, Zwiebellook, passend zu Peer Gynts Identitätshäutungen.
Dieses Projekt ist ein Modellprojekt, eines, für das es noch kein Beispiel gibt und insofern auch Neuland für uns.
Erzählt Dramaturg David Brückel. Aber was bedeutet es konkret, eine klimaneutrale Inszenierung zu erarbeiten?
Dass das die erste Produktion, in der tatsächlich Klimadaten erhoben werden, am Düsseldorfer Schauspielhaus ist. Also es ist auch ein Experiment für uns selber, um überhaupt einen Vergleichswert herzustellen, an dem sich dann vielleicht auch in Zukunft andere Produktionen orientieren können.
Brückels Kollegin Susanne Hoffmann ist während der Probenzeit von 6 Wochen beauftragt mit der CO2-Bilanzierung. Eine riesige Datensammlung. Jeden Tag tragen sich die Mitarbeiter in Listen ein und werden befragt.
Welche Materialien wurden in welcher Menge, in welcher Masse verbraucht, angeschafft? Welche Transportwege wurden zurückgelegt? Jeder Mitarbeitende muss natürlich auch hier irgendwie anreisen. Publikumsmobilität. Was wird in der Kantine gegessen? Wie viel Abfall produzieren wir? Was ist der Stromverbrauch?
Nahezu nichts Neues werde angeschafft, Bestellungen auf ein Mindestmaß reduziert. Zur Orientierung wurde vom Fonds Zero der Bundeskulturstiftung zunächst eine Klimabilanz ermöglicht und dann eine Vorgabe erhoben, wie viel CO2 in der Probezeit emittiert werden darf, erklärt Regisseurin Bernadette Sonnenbichler.
Und das hängt zusammen mit der Förderungssumme. Das bedeutet für uns, dass wir 73 Tonnen CO2 maximal verbrauchen dürfen. Letztlich ist natürlich diese Zahl etwas willkürlich, weil sie sich sozusagen aus einem Prozentsatz einer Subvention berechnet. Aber gut, das ist immerhin ein Anfang und wir wollen ja einen Piloten starten und irgendeine Latte muss man sich ja mal legen.
Am Ende wird die Datensammlung von Experten geprüft und der Wert dann mit Hilfe der Fördergelder kompensiert, also in Klimaschutzprojekten ausgeglichen. Das Ensemble, versichern alle, sei sehr motiviert. Aber natürlich könnte man sich auch fragen, wäre es nicht am klimaneutralsten, auf einer ganz leeren Bühne zu spielen? Wozu der ganze, ja auch bürokratische Aufwand? David Brückel.
Es ist eine Entscheidung, ob man der Inszenierung ansehen soll, dass sie klimaneutral ist, oder ob sie klimaneutral ist und trotzdem so fantasievoll, so opulent wie jede andere Inszenierung auch.
Wir wollen nicht auf den Theaterzauber verzichten,
ergänzt Susanne Hoffmann. So sollte im Idealfall etwas für den Klimaschutz womöglich noch Bedeutsameres erreicht werden. Eine Erzählung davon, dass er Spaß machen kann und möglich ist.
Man spricht auch vom Footprint und vom Handprint. Und der Footprint, das sind die tatsächlichen erhobenen Werte. Aber natürlich können wir, dadurch, dass wir ein Publikum erreichen und dass wir vielleicht auch von positiven Entwicklungen erzählen können, weil wir Geschichten erzählen können über eine bessere Welt, haben wir die Möglichkeit, in einer anderen Richtung noch zu wirken.
Und daher wird ein Rahmenprogramm die Inszenierung begleiten, die das Bewusstsein für Klimaschutz stärken soll. Etwa eine große Klimamesse zum Mitmachen von lokalen Initiativen. Die Rheinbahn macht einen Aktionstag, um ohne Auto ins Theater zu kommen. Jobräder können geleast werden. Denn über 50% der Emissionen am Theater sind, laut Klimabilanz von Fonds Zero, den Transportwegen geschuldet. Schon jetzt zeichne sich ab, dass bis zur Premiere der Wert von 73 Tonnen CO2 eingehalten werde. So David Brückel und Susanne Hoffmann. Ihre Hoffnung und Botschaft ist,
dass es geht und am Ende aber die Ästhetik eine ähnliche ist. Theater, aber klimaneutral.
Unter dem Motto Zeitgeist Irland 24 wird in diesem Jahr jede Menge zeitgenössische Kultur aus Irland in Deutschland präsentiert. Geplant sind mehr als 200 Events aus vielen künstlerischen Sparten, also weitaus mehr als Folk, Stew und Guinness. Candice Gordon leitet die Kulturabteilung der irischen Botschaft in Berlin. Guten Abend, Frau Gordon, und erstmal ein frohes neues Jahr.
Guten Abend, danke für die Einladung und frohes neues Jahr.
Wie kam es überhaupt zur Entscheidung für dieses irische Kulturjahr?
Also diese Zeitgeist Irland 24, das ist eine gemeinsame Initiative von Culture Ireland und der irischen Botschaft in Deutschland. Die Initiative kommt aus einer Regierungsstrategie von 2018 zur Vertiefung der Beziehungen zwischen Deutschland und Irland, da Deutschland ein sehr wichtiger europäischer Partner für Irland ist. Und bei der Entwicklung der Strategie wurde entdeckt, die irische Kultur ist besonders in Deutschland geschätzt.
Was die irische Kultur angeht, hätte ich jetzt erstmal gedacht, dass die Musik hierzulande am bekanntesten ist. Von traditionellem Folk, aber schon bis hin zu zeitgenössischen Sängerinnen, wie zum Beispiel Wallace Byrd. Was macht für Sie die zeitgenössische irische Kultur aus, den Zeitgeist, den Sie im Motto tragen?
Well, so die häufigsten genannten Merkmale in der irischen Kultur sind natürlich die traditionelle Musik, obwohl ich sagen muss, dass die Künstler zwar großen Respekt von dem kulturellen Erbe und den traditionellen Künsten haben, hatten irische Künstler immer den Ruf, zukunftsorientiert und bahnbrechende zu sein. Pro Beispiel Samuel Beckett hat mit dem Süddeutschen Rundfunk gearbeitet und natürlich James Joyce ist sehr bekannt. So Wortkunst ist besonders typisch auch für die irische Kultur.
Mhm. Wie ist das überhaupt mit Irlands Kulturleben? Wie hat sich das durch den Brexit verändert?
Ja, die Kulturleben in Irland ist vom Brexit in mehrfacher Hinsicht betroffen. Auf der einen Seite war es für die Kulturinstitutionen im Inland von Vorteil. Irland ist jetzt das einzige englischsprachige Land in Europa. So hat dazu geführt, dass Künstler und Programmgestellte und Studenten, die früher vielleicht in Großbritannien nach Künstlern gesucht haben, um mit ihnen zu arbeiten oder zu studieren, jetzt aus praktischem Grund und wegen des Reichtums an Talenten mit Irland ins Geschäft kommen.
Viele der beteiligten Künstlerinnen und Künstler, ist zu lesen, haben ihre Karriere in Deutschland auf- und ausgebaut. Heißt das, es gibt wirklich enge Beziehungen heute zwischen beiden Ländern oder wollen Sie die jetzt eigentlich erstmal netzwerkartig verstärken durch dieses Festival?
Natürlich, die beiden Länder hat ein sehr enges Verhältnis und viele Künstler, viele der Diaspora in Deutschland sind Künstler und viele irische Künstler hat schon bereits in Deutschland gearbeitet. Aber das Ziel dieses Programms ist, viele mehr Möglichkeiten für Künstler zu schaffen und viele mehr Verbindungen aufzubauen.
Sie selbst sitzen ja als Leiterin der Kulturabteilung der irischen Botschaft in Berlin, aber dieses Programm soll ja deutschlandweit stattfinden. Wie sind Sie da vorgegangen?
Wir hatten einen offenen Ruf im März 2023 veröffentlicht. Und mit das, wir haben viele hunderte Bewerbungen erhalten und so viele von deutschen Präsentationspartnern. Es freut uns sehr, so etablierten und angesehenen Partner zu haben. Zum Beispiel im Mainz, Stadttheater Mainz, gibt es einen Fokus im Theater und in Stuttgart für den Internationalen Trickfilmsfestival gibt es auch einen irischen Fokus. Wir haben in ganz Deutschland so viele Veranstaltungen durch diesen öffentlichen Aufruf.
Was könnte Ihr persönliches Highlight werden?
Well, gibt es so viele Veranstaltungen, das mich begeistert, um nur einige zu nennen. Wir haben in Bildenden Kunst Sarah Pierce mit der Ausstellung Scene of the Myth in Leipzig. Das ist vom The Irish Museum of Modern Art in Dublin. Sarah Pierce hat in Venice, Irland vertreten.
Bei der Biennale.
Ja, genau. Mhm. Und wir haben auch in Berlin im Schloss Britz eine Gruppenausstellung von Werken irischer Künstler zum Thema Turbokapitalismus. Und auch in München eine Gruppenausstellung mit vielen etablierten zeitgenössischen Künstlern und Künstlerinnen in Galerie Britta Rettenberg. Und ja, es freut mich sehr, dass im Silent Green in Berlin gibt es ein Festival Neue Musik und Experimentelle Musik. Das heißt Ariacht, wo spielt Jennifer Walsh unter anderem. Jennifer Walsh ist eine weltbekannte Komposistin. Das ist ein Mitglied der Akademie der Kunst.
Mhm. Also verschiedenste Genres, bildende Kunst, Musik, Theater, Tanz, genau. Performance beim Zeitgeist Irland 24 Programm. Offiziell eröffnet wird dieses irische Kulturjahr am 18. Januar in Berlin. Und einen Ausblick auf das Gesamtprojekt hat uns Candice Gordon schon heute gegeben, die Leiterin der Kulturabteilung der irischen Botschaft in Berlin. Frau Gordon, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Der Jahresanfang ist auch in der Kulturpresseschau ein Neuanfang. Gregor Sander guckt in die gedruckten Feuilletons vom 2. Januar.
Wie fangen wir es nun an, dieses nagelneue Jahr 2024, fragen wir uns und lesen in der Taz den folgenden Rat. Gegen den Kater hilft am meisten weiter saufen. Und die Medienredaktion der Taz weiß auch schon genau was. Am besten eine White Russian. Wodka, Kaffeelikör und Milch ist das Lieblingsgesöff von Jeff the Dude Lebowski, dem verpeilten Antihelden im Kultfilm der Coen-Brüder. White Russian in der Hand und durchgedrehte Mafia-Action in L.A. auf dem Schirm. 2024 kann kommen. Wer diesem Vorschlag folgen möchte, schaltet am zweiten Tag des Jahres um 20.15 Uhr The Big Lebowski auf Kabel 1 ein und segelt auf Cannabiswolken tiefer hinein ins neue Jahr. Elena Witzek von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sorgt sich hingegen um das Feuerwerk im Kopf. Konkret geht es ihr dabei um Folgendes: Erinnerungen, sie überfallen uns, verschwinden wieder, verheißen Glück. Aber natürlich auch das Gegenteil, und zum Jahreswechsel fühlt sich Witzek ihnen besonders ausgeliefert. Wie hilfreich es wäre, man könnte wenigstens über den Zeitpunkt entscheiden, an dem sie auftauchen. Stattdessen kommen sie und gehen, führen ein Eigenleben auf unsere Kosten, verstecken sich, wenn man sie braucht, und überfallen einen, wenn man es nicht erwartet. Sie sehen Zwist und präsentieren einem das eigene Leben als fragiles Konstrukt. Immerhin hat die FAZ-Autorin durch Expertengespräche Möglichkeiten entdeckt, wie wir dieses Kino des eigenen Gehirns optimieren können. Auch wenn man das Erinnern nicht üben kann, gibt es Verhaltensweisen, die dabei helfen, Erlebtes im Gedächtnis zu verankern. Davon erzählen zum Beispiel. Oder einfach schlafen. Nachts wird das Gedächtnis konsolidiert, sagt Tobias Sommer, ein Hamburger Neurowissenschaftler. Der Nachtschlaf ist wichtig, um Geschehenes durchzuarbeiten. Erinnertes kann aber auch in Konkurrenz zueinander treten. Darum sorgt sich Matthias Heine in der Tageszeitung Die Welt. 2024 könnte man auch als Hommage an die drei großen literarischen Jubilare verstehen, denn Kafka starb 1924, Kant wurde 1724 geboren, genau wie Klopstock. Und genau hier beginnt für den Weltautor die problematische Gewichtung im kulturellen Erinnern, weil Kafka ist längst zu einem globalen Meme geworden, von dessen traurigen Augen sich jeder schon einmal persönlich angeschaut gefühlt hat. Im etwas geringeren Maße gilt das auch für Kant. Aber von Klopstock wissen selbst literarisch Interessierte oft nicht einmal, wie er aussah, geschweige denn, warum wir ihn 300 Jahre nach seiner Geburt noch feiern sollten. Heine empfiehlt daher besonders Klopstocks Oden, mit denen er einen hohen Ton in die deutsche Poesie einführt, bei dem der antike nachempfundene, aber nicht sklavisch imitierte reimlose Rhythmen den Weg für Goethe, Hölderlin, Rilke und George bahnten. Das neue Jahr beginnt auch mit einem Abschied. Der Nachruf auf Thorsten Thorsun Burkhardt, Sänger der Elektropunk-Band Egotronic, ist in der Süddeutschen Zeitung mit der Zeile »Auf das Leben« überschrieben, weil dieser Thorsun immer mittendrin sein wollte. Oder wie es Marcel Laskus beschreibt, in Thorsuns Texten ging es um vieles, um Drogen, ums Tanzen. Er machte kein Geheimnis aus seinem Hang zum Gift. Er schrieb sogar ein Buch darüber, das er aus dem Tagebuch eines Fastenden nannte und in dem es auch um die Versuche ging, von den schlimmeren Sachen loszukommen. Ulrich Gutmeier weist in der Taz noch auf die politische Dimension dieser Texte hin. Sie formulierten eine Kritik an der deutschen Mehrheitsgesellschaft, also der sogenannten Mitte und an der Linken. Exportschlager-Leitkultur hieß das Lied auf ihrem ersten Album, das 2006 erschien, bei vielen sofort einen Nerv traf und Begeisterung auslöste. Am vergangenen Sonnabend erlag der Sänger nun einer schweren Krankheit und daher sollen die letzten Worte unserer ersten Kulturpresseschau des Jahres 2024 Egotronic gehören. Es tut so gut, hier zu sitzen. Ich muss gar nichts tun, außer vom Müßiggehen auszuruhen.
Gregor Sander mit der Kulturpresseschau. Und das war unser erstes Fazit im neuen Jahr. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.